Es fällt mir gar nicht so leicht, von so einer Celebration, so einem Lobpreis und Freude beim Mahl des Herrn in so ein schwieriges Thema einzusteigen, das jetzt folgt in dieser Predigt. Unter jedem Dach ein Ach. So heißt es in diesem deutschen Sprichwort, das die meisten von uns kennen. Und es will im Grunde aussagen, jedes Haus, jede Familie hat ihre Probleme. Und es ist in der Tat so, dass gerade Familien im Fadenkreuz des Feindes stehen, family under attack. Denn warum ist das so? Nun, der Widersacher Gottes, unser Feind, er hasst jede Art von Gemeinschaft und funktionierende Beziehung. Und er möchte deshalb Familien zerstören. Man kann so von zwei Arten von Angriffen auf Familien sprechen. Da gibt es Angriffe von außen und es gibt Angriffe von innen. Beide Art von Angriffen sind gefährlich, aber ich glaube, die von innen, die sind am gefährlichsten. Was könnten zum Beispiel so äußere Angriffe sein, die eine Familie erschüttern? Und das kann ein Todesfall sein. Ein Verlust, Existenzängste, Finanzprobleme, Unfälle, Krankheit, Behinderungen. Alle diese Dinge sind eigentlich sehr schwer zu ertragen, aber sie können eine Familie auch mehr zusammenbringen. Dass man zusammenwächst und sagt, das stehen wir gemeinsam durch, wir halten zusammen. Viel gefährlicher, finde ich, sind die Angriffe von innen. Was können das sein? Spannungen, Druck, Missbrauch, Vernachlässigungen, falsche Prioritäten, Bitterkeit, Mangel an Vergebung. Eigentlich Beziehungssünden. Wenn Eltern nicht mehr nach den Maßstäben des Wortes Gottes leben und dann anfangen, töricht zu handeln. Oder wenn Kinder mit Rebellion und Verweigerung auf die Eheprobleme der Eltern reagieren. Der Feind wird alles Mögliche versuchen, um Familien zu schwächen. Unaufhaltsam versucht er, unsere Gefühls- und Gedankenwelt zu beeinflussen, uns zu täuschen und uns zu manipulieren, dass wir die Wahrheit, die wir aus Gottes Wort kennen, eben kompromittieren und eben nicht konsequent danach leben. Und das hat dann immer auch seine Folgen in unseren Beziehungen. Und eines sollten wir auch nicht vergessen, auch wenn jemand zu Gott kommt, wenn er seine Sünde bekennt und auch Vergebung erfährt, heißt das nicht automatisch, dass die Folgen der Sünde einfach aufgehoben sind. Sünde hat meistens Folgen. Wer Wind sät, wird Sturm ernten, heißt es in Hosea 8. Wenn einer über Jahre hinweg seinen Körper missbraucht, zum Beispiel durch übermäßigen Alkoholkonsum oder auch durch andere Süchte, dann hat das seine gesundheitliche Folgen. Oder wenn jemand fremd geht und Ehebruch begeht, dann vergibt Gott und hoffentlich auch seine Ehepartnerin, sein Ehepartner ihm die Sünde, wenn er sie bekennt und Buße tut. Aber da gibt es auch bestimmte Folgen, weil die Beziehung durch so eine Sünde zutiefst erschüttert wurde. Vertrauen muss wieder aufgebaut werden und wachsen. Also Sünde ist immer eine Katastrophe und sie hat ihre Folgen. Das dürfen wir nie unterschätzen. Gnade nimmt also nicht die Folgen der Sünde hinweg, sondern die Last der Sünde. So hat es David übrigens auch erlebt. Und wir wollen heute wieder zurückkehren zu unserer Predigtreihe über das Leben Davids und anknüpfen an diese traurige Episode seiner Biografie, die wir vor ein paar Monaten betrachtet haben, vor den Feiertagen, also noch im alten Jahr. Und da ging es um diesen fatalen Ehebruch mit Bathseba und den Mord an ihrem Ehemann Uriah. Ihr erinnert euch noch, ihr kennt die Geschichte. Das ist in der Tat das dunkelste Kapitel im Leben Davids. Und wir haben gesehen, wie David, nachdem der Prophet Nathan ihn mit seiner Schuld konfrontierte, einen echten Zerbruch erfährt, wie er seine Sünde bekannte und bereute und Buße tat. Ich habe gesündigt, sagt er. Drei Worte. Hätte sie bloß schon an dem Morgen direkt nach dem Ehebruch gesagt. Die Folgen wären erheblich leichter ausgefallen, dessen bin ich sicher. Aber er sprach sie erst ein Jahr später, nachdem Nathan seine Sünde aufgedeckt hatte. Ich habe gesündigt. Wenn diese Worte aus einem aufrichtigen Herzen kommen, erfährt man Vergebung. Und Nathan sagt David in 2. Samuel 12, 13, der Herr hat deine Sünde hinweggenommen, sodass du nicht sterben wirst. Da ist Vergebung. Das ist der Gnadenerweis. Auf Ehebruch und Mord stand nach dem Gesetz die Todesstrafe. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Doch David erfährt Gnade. Ist gewaltig. Ist großartig. Wir finden Gnade auch im Alten Testament. Du wirst nicht sterben, sagte Prophet Nathan. Aber die Folgen seiner Sünde musste David doch tragen. Die waren nicht aufgehoben. Und dann lesen wir in 2. Samuel 12, ab Vers 10, glaube ich schon, 10, 11, ja. Nun soll auch von deinem Haus das Schwert nicht weichen ewiglich, weil du mich verachtet und die Frau Urias des Hethiters genommen hast, dass sie deine Frau sei. So spricht der Herr, siehe, ich will aus deinem eigenen Haus Unglück über dich erwecken. Zweimal wird hier Davids eigene Familie, sein Haus angesprochen. Unter deinem Dach, David, wird es noch manches Ach geben. Und das ist das Thema heute. Ich habe so umschrieben, ein Haus droht zu zerfallen. Gott hatte Davids Sünde vergeben, aber die Probleme waren nicht gelöst. Auf Davids Familie werden noch manche Schwierigkeiten, mancher Schmerz als Folge seiner Sünde zukommen. Geschwister, wenn wir sündigen, dann sündigen wir nie privat. Unsere Sünde hat immer gewisse Auswirkungen auf unser Umfeld. Wenn ein Elternteil absichtlich und verantwortungslos gegen Gottes Wort verstößt, dann leidet nicht nur dieser Elternteil, sondern die ganze Familie leidet. Vor allem, wenn es um diese Beziehungssünden geht. Sexuelle Sünden, Neid, Habgier, Bitterkeit, Begierde, Selbstschutz, Passivität. All das betrifft immer auch andere Menschen, die in unserem unmittelbaren sozialen Umfeld leben. Sünde hat Folgen. Auch wenn sie bekannt und vergeben wird. Zwar glaube ich, wir tragen nicht immer für unsere Sünde eine entsprechende Folge, aber es gibt Sünden und da zähle ich die Beziehungssünden dazu und unterstreiche sie, die bleiben nicht ohne Folgen. Gott erweist uns Gnade, indem er uns am Leben lässt, indem er uns vergibt, indem er uns Kraft verleiht, auch die Folgen auszuhalten. Aber er löscht die Folgen nicht einfach aus unserer Geschichte. Und 2. Samuel 12, 14 lesen wir, wie Nathan zu David sagt: Du hast den Feinden des Herrn durch deine Sünde Anlass zur Lästerung gegeben. Und deshalb wird der Sohn, der dir von Bathseba geboren wurde, gewisslich sterben. Und das ist erst das erste von einer Serie von Ereignissen, die geschehen werden in deiner Familie, David. Weil du auf das Fleisch gebaut hast, weil du Wind gesät hast, wirst du jetzt Sturm ernten. Und Pastor Nathan geht nach Hause. Und David geht ins Gebet. Und er fängt dann an zu fasten. Weil er dieses kleine Baby liebt und weil er nicht will, dass dieses Kind stirbt, das noch am gleichen Tag krank wurde. Und er liegt da ausgestreckt auf dem Boden in seinem Haus und er fleht Gott aufrichtig an, mit gebrochenem Herzen das Kind bloß am Leben zu erhalten. Und die Ältesten, die kommen und sie versuchen, David irgendwie aufzumuntern und zu bewegen, etwas zu essen, etwas zu sich zu nehmen. Aber David, er lehnt ab, er will alleine sein vor seinem Gott. 7 Tage lang liegt er da. Was muss das für eine Zeit gewesen sein? Was muss in dieser Zeit in diesem Mann vorgegangen sein? Seid ihr schon mal 7 Tage einfach am Boden gelegen, ausgestreckt, im Gebet, nichts zu euch genommen? Ich habe das noch nie gemacht. Wie muss er sich gefühlt haben, wenn wir mit den Folgen unserer Sünde konfrontiert sind und darüber trauern? Da ist es nach dieser Geschichte hier aus 2. Samuel 12 gar nicht abwegig, sich in die Einsamkeit und in die Stille zu begeben, um dort mit Gott allein zu sein, abgeschieden von aller Ablenkung und den wohlgemeinten Worten billiger Tröster. Nach einer Woche starb das Kind. Und die Diener Davids, die haben Angst, es ihm überhaupt zu sagen, weil sie höchstwahrscheinlich dachten, Mann, der ist so down, der tut sich noch was an. Wenn der hört, dass das Kind jetzt nicht mehr lebt. Aber David merkt an ihrem Verhalten, dass sich was geändert hat und er fragt nach und sie bestätigen das. Und sie sagen ihm, das Kind ist tot. Und dann steht David still auf und er nimmt ein Bad. Er wechselt seine Kleidung. Und was tut er dann? Er isst und trinkt. Er geht zum Haus Gottes. Und er betet an. Ich finde das so phänomenal. Der beschuldigt Gott nicht. Er wird auch nicht bitter. Er akzeptiert einfach das Nein Gottes auf sein 7-tägiges Gebet. Das Nein als Folge seiner Sünde. Ich würde das als in der Situation wirklich als reifes Handeln bezeichnen. Und die Leute, die um ihn herum waren, die verstehen das Handeln Davids nicht. Vers 21, als das Kind lebte, hast du um seinetwillen geweint. Du hast gefastet, nun aber, da das Kind gestorben ist, stehst du auf und isst Brot. Und dann antwortet David ganz nüchtern, er sagt, solange es noch lebte, da habe ich gefastet, ich habe geweint, ich habe gebetet in der Hoffnung, dass Gott in seiner Gnade das Kind doch nicht sterben lässt. Nun ist es tot, ich muss diese Tatsache akzeptieren. Und dann sagt David ein Wort, das ich eigentlich sehr, sehr tröstend finde, gerade auch im Zusammenhang mit dem Tod von kleinen Kindern und Babys. Er sagt in Vers 23, ich werde wohl zu ihm gehen, es wird aber nicht wieder zu mir zurückkehren. Also ich höre da einen gewissen Trost in dieser Aussage, auch für jeden, der schon ein Kleinkind verloren hat. Und das ist ja immer so eine schwierige Sache. Oft wird man dann gefragt, ja, was ist jetzt mit dem Kind? Es ist als Kleinkind gestorben, wo ist es jetzt? Ein einfaches Thema, auch für einen Seelsorger, für einen Pastor, diese Frage zu beantworten. Du kannst das Kind nicht mehr zurückbringen, aber du wirst es im Himmel wiedersehen. Das höre ich hier heraus. Ich weiß nicht, ob dieser Vers alle diese Fragen beantworten kann, aber ein bisschen sehe ich hier doch einen gewissen Trost. Das Geschenk, das Gott dir mal gegeben hat und aus Gründen, die er allein kennt, dir wiedergenommen hat, das wirst du wiedersehen. Ich kann es nicht zurückbringen, aber ich kann zu ihm gehen. Es klingt ein bisschen wie Hiob. Der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Das ist hier bemerkenswert. David fällt nicht ins Selbstmitleid. Was bin ich doch für ein Versager? Was habe ich da bloß getan? Das Kind musste wegen meiner Sünde sterben. Ich bin am Ende. Das Leben ist nicht mehr lebenswert. Nein, das sagt er nicht. Er reagiert sehr stabil. Er gibt in seinem Leid nicht auf, sondern er schaut nach vorne. Er vertraut Gott weiterhin. Und er geht zu seiner Frau Bathseba, er tröstet sie, denn auch sie war ja tief traurig. Wir haben hier den Fokus auf David gesetzt, aber was in ihr alles vorging, das kann man sich nur denken. Und sie weinen gemeinsam. Und dann ging das Leben weiter und wir lesen dann in Vers 24, 2. Samuel 12, Bathseba wird wieder schwanger und sie gebar einen Sohn und gab ihm den Namen Salomo und der Herr liebte ihn. Ich lese das. Und dann muss ich denken, auch wenn wir die Folgen unserer Sünden tragen müssen, ist die Gnade Gottes immer da. Sie trägt uns. Gott lässt uns nicht los. Ich liebe diesen Satz. Und der Herr liebte ihn. Und wir merken die Schwierigkeiten, die in unserem Leben auftreten, dass das sind keine zufälligen Störungen. Sie sind immer Bestandteil eines komplexes Gewebes von miteinander verbundenen Sünden und auch Gnadenerweisen und auch Folgen von Sünde. Lass uns weitergehen, noch eine zweite Episode anschauen, die ich ebenfalls als eine Folge der Sünde Davids hier erkenne. Und auch da geht es um seine Familie. In Kapitel 13 sehen wir, wie Gottes Wort durch Nathan, du wirst die Folgen deiner Sünde in deiner Familie ertragen müssen, sich noch weiter erfüllt. David hatte ja einige Frauen und auch Nebenfrauen. Ich habe mal gezählt, ich glaube, also von denen man lesen kann, meine ich, sind es 8. Und dann gab es noch Nebenfrauen und da gab es viele Kinder von diesen Frauen, aus diesen Beziehungen, Frauen und Nebenfrauen. Und gerade an seiner Familie kann man gut erkennen, welche Probleme Polygamie mit sich brachte. Das ist jetzt ein anderes Thema und ich will das nicht vertiefen, aber Gott schuf einen Mann und eine Frau. Das entspricht der Schöpfungsordnung Gottes, nicht die Polygamie. Sie war sehr verbreitet in den damaligen Kulturen. Aber Gott hat sich das anders gedacht. Und die Geschichte, die in den Kapiteln 13 und 14 beschrieben wird, die betrifft drei seiner Kinder, Abschalom, Tamar und Amnon. Abschalom und Tamar haben dieselbe Mutter gehabt, Amnon eine andere Mutter. Und 2. Samuel 13 beginnt mit den Worten, Absalom aber, der Sohn Davids, hatte eine schöne Schwester, die hieß Tamar, und es geschah, dass Amnon, Davids Sohn, sich in sie verliebte. Und Amnon bekümmerte sich so, dass er krank wurde wegen seiner Schwester Tamar, denn sie war eine Jungfrau und es schien an Amnon unmöglich, ihr das Geringste anzutun. Also Amnon verliebt sich hier in seine Halbschwester. Das Wort verlieben, das leidet hier ein bisschen, denn was Amnon eigentlich empfand, war eher inzestöse Geilheit. Was er wollte, war seine Halbschwester als Instrument für seine Befriedigung zu nutzen. Und mit Hilfe seines Cousins Jonadab, das war Sohn von Davids Bruder, setzte Amnon eine Szenerie in Gang, die Tamar in seine Nähe brachte. Er stellt sich krank. Er will nicht aufstehen. Und David, er kommt zu seinem Sohn Amnon. Man besucht ja die Kranken. Und wahrscheinlich, da hat er ihn gefragt, mein Liebling, was kann ich dir Gutes tun? Wie kann ich dir helfen? Ach, geht's dir so schlecht? Es tut mir ja so leid, dass du so leiden musst. Und er sagt zu seinem Vater, ach Vater, eigentlich wünsche ich mir nur, dass meine Schwester Tamar zu mir kommt und mir vor meinen Augen einfach ein cooles Essen vorbereitet. Du weißt, meine Lieblingsspeise sind so diese Herzkuchen. Und dann, ich glaube, ich werde wieder gesund, wenn ich aus ihrer Hand esse. Ich lese das so in diesem Text, nicht ganz so, ich habe es ja ein bisschen übertrieben, damit wir ein bisschen Gespür kriegen, was hier vor sich geht. Ich lese das und dann kommt mir der Gedanke, hallo David, ist dir da nichts aufgefallen? Wie der da von seiner Schwester redet? Naja, David ordert dann, dass Tamar kommt, um Amnon zu versorgen. Und Tamar kommt und sie backt ihm den Herzkuchen. Und dann will Amnon, dass Tamar ihn ganz besonders in seinem Schlafgemach bedient. Das ganz andere Personal wird aus dem Zimmer herausgeschickt. Und jetzt beginnt der Text PG-13 zu werden, okay? Ich hoffe, wir haben hier lauter über 13-Jährige. Ist echt schwer. Und überhaupt nicht zum Lachen. Es ist zum Weinen. Eine Tragik wird uns hier beschrieben. Wir lesen ab Vers 11. Doch als sie ihm den Herzkuchen gab, packte er sie und sagte, komm, leg dich zu mir, meine Schwester. Nein, mein Bruder, rief sie, tu mir das nicht an. Du weißt, dass sowas in Israel ein schweres Verbrechen ist. Tamar wusste also, dass Inzest eine äußerst verächtliche Tat in Israel war. Sie verstieß einfach gegen das Gesetz. 3. Mose 18, 11, könnt ihr es nachlesen. Vers 13, wohin könnte ich nach dieser Schande noch gehen und du würdest in Israel als Schänder gelten? Bitte, sag es dem König und er wird unserer Heirat zustimmen. Eine solche Heirat unter Halbgeschwister war eigentlich in Israel auch nach dem Gesetz nicht gestattet. Es war aber gängige Praktik der umliegenden Völker, auch Halbschwestern zu heiraten. Und es gab ja auch ein paar schlechte Beispiele in der Geschichte, wo man Halbgeschwister geheiratet hat und so weiter. Ich weiß nicht, vielleicht versucht hier einfach Tamar in diesem verzweifelten Augenblick alles, um dieser Situation irgendwie zu entkommen. Vers 14, aber Amnon wollte nicht auf sie hören und er überwältigte und vergewaltigte sie. Danach schlug seine Liebe in Hass um. Und er hasste sie mehr, als er sie je geliebt hatte. Hinaus herrschte er sie an. Das, was wir hier lesen, ist ein Fall sexueller Gewalt in der eigenen Familie. Und fast schon tiefenpsychologisch berichtet hier der Verfasser, dass Amnon nach der Vergewaltigung seiner Schwester sich von ihr als dem Opfer seines Verbrechens abgestoßen fühlt. Er schickt Tamar raus. Er will sie nicht mehr sehen. Entwürdigt, entehrt, verzweifelt, verraten, ging Tamar weinend hinaus. Und sie zerreißt ihr Kleid und sie streut Asche auf ihr Haupt. Diese Vergewaltigung hatte ihre Identität zerstört. Sie kommt nach Hause und ihr Bruder Absalom, er fragt sie gleich, hat Amnon dich etwa belästigt? Sag niemandem etwas davon, denn er ist dein Bruder. Nimm die Sache nicht so schwer. Von da an wohnte Tamar einsam im Haus ihres Bruders Absalom. Naja, statt Tamar zu trösten und sich ihrer wirklich als liebevoller Bruder anzunehmen, bringt Absalom sieht hier zum Schweigen, spricht nicht darüber, meine Schwester. Sag niemandem etwas davon. Auch wieder sehr typisch. Es ist bekannt, dass Missbrauch oft über Jahre, wenn nicht für immer, ein dunkles Geheimnis bleibt. Ich finde es unglaublich, wie genau hier die Bibel einfach auch psychologisch beschreibt Situationen, die wir gut kennen aus dem Leben. Aber solche Dinge, so eine Vergewaltigung, so ein Missbrauch, das lässt sich nicht einfach unter den Teppich des Schweigens kehren. Erst gestern habe ich einen Bericht gelesen in der Neuen Zürcher Zeitung. Nach dem Krieg, was da passiert ist, wie viele Vergewaltigungen da stattgefunden haben und wie Generationen danach einfach unter dieser Schmach, unter dem, was da passiert ist, leiden mussten. Absalom lässt seine Schwester bei sich wohnen, aber ihre seelischen Wunden, das, was diese Frau wirklich erduldet hatte, das, ich weiß nicht, ob er das wirklich kapiert oder verstanden hat. Eigentlich war er mehr bekümmert darum, Rache zu üben und seine eigenen Machtinteressen zu verfolgen. Und dann lesen wir Vers 22, Absalom sprach kein Wort mehr mit Amnon, er machte ihm keine Vorwürfe, aber er grüßte ihn auch nicht. Er hasste seinen Bruder, weil er seine Schwester Tamar vergewaltigt hatte. Merken wir, wie die Sünde hier immer weitere Kreise zieht. Verlangen hat zu Vergewaltigung geführt. Vergewaltigung führt zu Hass und jetzt führt Hass zum nächsten Schritt. Mord liegt in der Luft. Und wo ist David? Wo ist David in diesem ganzen Fiasko? Man hört nicht viel von ihm. Wie reagiert er, als er dann doch von Tamas Vergewaltigung hörte? Vers 21 in 2. Samuel 13, als König David davon erfuhr, wurde er sehr zornig. Und er brachte es nicht, übers Herz, Amnon zu bestrafen, denn er war sein ältester Sohn und David liebte ihn besonders. Wir lesen das und denken, ist das alles? Sich zwar aufregen, aber nichts unternehmen? Mann, dein Sohn hat gerade deine Tochter vergewaltigt. Hallo, wach auf, David. Merkst du nicht, was da gerade passiert ist? Unglaublich, diese Passivität, diese väterliche Voreingenommenheit. Diese Nachlässigkeit. David unternahm keine disziplinarischen Maßnahmen. Er bestrafte diese Tat nicht und kam so weder seiner königlichen noch seiner väterlichen Pflicht nach. Der Mangel an Gerechtigkeit, der wird sich später rächen. Wer weiß, vielleicht hatte er den Kopf einfach anderswo. Wisst ihr, was ich glaube, dass David wirklich versäumt hatte? Ich glaube, er hatte wirklich versäumt, seine Söhne zu erziehen. Er war ein typisch passiver Vater, der sich um alles andere, aber nicht um seine Kinder kümmerte. Und vielleicht war das auch einfach in der damaligen Kultur so. Trotzdem mit fatalen Folgen. Und ich kann mir vorstellen, dass seine Kinder, sie waren ja die Kinder des Königs, allen möglichen materiellen Reichtum genießen konnten. Aber mit Geld kann man die besten Dinge des Lebens nicht kaufen. Das ist ein Faktum. Materielle Dinge können die Defizite auf der Beziehungsebene nicht kompensieren. Wir können also von diesem Negativbeispiel Davids wirklich nur lernen, die Beziehung innerhalb der Familie nicht zu vernachlässigen, als Eltern und besonders auch wir Väter. müssen Zeit mit unseren Kindern verbringen. Wir dürfen uns nicht von ihnen zurückziehen in die Passivität. Und das liegt uns Männern so, passiv zu bleiben. Wir müssen mit ihnen reden und offen Probleme und auch Fehlverhalten ansprechen. Auch die sexuelle Aufklärung dürfen wir nicht dem Internet oder der Schule überlassen. Es wirkt sich fatal aus, wenn wir die Erziehung unserer Kinder vernachlässigen oder anderen überlassen, den Lehrern, den Erziehern, dem Staat. Wir als Eltern haben die Hauptverantwortung, unsere Kinder zu erziehen und sie auch schon im frühen Kindesalter durch ein vorbildliches Leben, aber auch durch regelmäßige Unterweisung auf Gott hinzuweisen. Unsere Kinder sollen schon früh erfahren, wer wir sind und wer Gott ist und was er getan hat. Und deshalb ist es wichtig, dass sie eben im Kontext auch von der Gemeinschaft und des Gottesdienstes aufwachsen. Und ganz wichtig ist bei der Erziehung auch die Disziplin. Kinder brauchen Grenzen. Und offensichtlich hatte David versäumt, seine Kinder zu erziehen. Und so herrscht in seinem Haus Inzest und Missbrauch und Intrigen und Eifersucht und Hass. Absalom und Amnon sprachen 2 Jahre kein Wort mehr miteinander. Und dann begann Absalom diesen mörderischen Plan zu schmieden. Und zur Zeit der Schafschur lädt er die ganze Familie zu einer großen Party nach Baal Hazor ein. David in seiner Passivität, auch hier wieder, er hat eigentlich keinen Bock hinzugehen. Er will lieber zu Hause bleiben. 2. Samuel 13. Doch David wehrte ab. Nein, nein, mein Sohn, wir können nicht alle kommen. Wir würden dir ja zur Last fallen. Du musst zu viel Kaffee kochen. Hast du überhaupt so viel Geschirr? Ach, ich bleibe lieber zu Hause. Absalom versuchte, seinen Vater zu überreden, aber David nahm die Einladung nicht an. Er segnete seinen Sohn und verabschiedete sich von ihm. Ich glaube, eigentlich hätte er wissen müssen, dass seine Söhne nicht mehr miteinander redeten. Er hätte es doch merken müssen, dass zwischen diesen Jungs Hass brodelt. Und wir lesen weiter, Vers 26, schließlich bat Absalom, wenn du selbst schon nicht willst, dann lass doch wenigstens meinen Bruder Amnon mitkommen. Warum gerade Amnon? Fragt David. Man hat so den Eindruck, als würde er hier Verdacht schöpfen. Aber Absalom lässt nicht nach und er bettelt und er belämmert seinen Vater und schließlich überredet ihn, Amnon doch gehen zu lassen. Und so wie das hier beschrieben wird, so hat man den Eindruck, der hat wirklich seinen alten Herrn hier manipuliert. Mit gewitzten Worten. Absalom ließ nicht noch locker und so gestattete David Amnon und seinen anderen Söhnen mit nach Baal Hazor zu gehen. Die Folgen sind fatal. Ein Brudermord findet statt. Absalom lässt Amnon töten, so wie David Uriah töten ließ. Ehe das Fest begann, befahl Absalom seinen Dienern, sobald Amnon vom Wein etwas angeheitert ist, gebe ich euch ein Zeichen, dann bringt ihr ihn um. Ihr habt nichts zu befürchten, denn ich habe es euch befohlen und trage die volle Verantwortung dafür. Nur Mut, erweist euch als tapfere Männer. Die Diener führten den Befehl aus und ermordeten Amnon. Entsetzt sprangen die anderen Königssöhne auf und flohen auf ihren Maultieren. Die Spirale des Elends bewegt sich immer mehr nach unten. Das Haus droht auseinanderzubrechen. Das Schwert schlägt um sich im Hause Davids. Mit diesem Mordakt wollte Absalom natürlich dem Thron auch näher kommen. Der verfolgt ja auch politische Absichten und wollte auch die Vergewaltigung seiner Schwester rächen. David erfährt, dass Amnon tot ist. Zunächst mal hat er ja gedacht, dass alle seine Kinder tot sind. Ihr könnt das alles nachlesen. Wir haben nicht die Zeit, diese 2 Kapitel alle genau durchzugehen, alle Verse durchzugehen. Aber dann kriegt er doch mit, es ist nur Amnon getötet worden, die anderen haben überlebt. Absalom flieht nach Geshur, dort hatte er Verwandte. 3 Jahre blieb er dort im Exil und arbeitet an seinem Plan, gegen David eine Revolte anzuzetteln. Und nach den 3 Exiljahren, da wurde Absalom erlaubt, nach Hause zurückzukehren. Und da kommen wir an so einen Punkt, wo ich glaube, dass David dann wieder entscheidend zu diesem späteren Elend und Leid beiträgt. Wisst ihr warum? Er weigert sich, Absalom zu sehen. Das lesen wir in 2. Samuel 14. Es folgt dann eine Geschichte, wo Joab involviert ist mit einer Frau, die ihm versuchen eigentlich zu veranschaulichen, was er da eigentlich tut, dass er seinen Sohn so auf Distanz hält. Davids Vergebung für Absalom war sehr unpersönlich. Sie war eher so wie so ein richterlicher Akt, aber nicht wirklich die Umarmung eines Vaters. Und er lässt dann doch David zurückkommen nach Jerusalem, gibt ihm einen Ort, er darf in seinem Haus wohnen. Absalom, ja. David, Absalom. Er kommt wieder zurück nach Jerusalem. Aber David redet nicht mit ihm. Er ladet ihn nicht zu sich ein. Er will ihn nicht in seiner Gegenwart haben. Er zeigt ihm einfach die kalte Schulter. Er hielt also an seiner Bitterkeit über Amnons Ermordung fest. Wir lesen das und auch hier merken wir wirklich diese psychologischen Dimensionen. Weil eigentlich sehnt er sich nach diesem Sohn, nach diesem Absalom. So ein ambivalentes Gefühl. Er sehnt sich nach diesem Sohn. Einerseits, andererseits ist er bitter und verärgert auf ihn und will ihn nicht sehen. Fast schizophren. Wie der das da, diese Gefühle da erlebt. Das kommt aus dem Text heraus. Seine Haltung, Davids Haltung, war sehr wahrscheinlich das Ergebnis so einer Mischung, also auch aus politischem Druck und auch persönlichen Gefühlen. Doch was auch immer in seiner Haltung damit schwang, das Resultat, das Absalom erlebte, war die Zurückweisung durch den eigenen Vater. Ich mag, wie Eugene Peterson das in seinem Buch beschreibt über David. Er bringt da so eine Spekulation rein und er sagt, wie wäre die Geschichte wohl verlaufen, wenn David jenes Gleichnis Jesu vorweggenommen hätte, in der ein Vater auch zuließ, dass sein Sohn in ein fremdes Land ging und ein hemmungsloses Leben führte und dann zurückkehrte, nachdem er dem Vaterhaus eigentlich sehr viel Unehre gebracht hatte. Obwohl der Sohn Schlimmes getan hätte, hatte dieser Vater diesem Gleichnis, und wir wissen, von welchem Gleichnis hier die Rede ist, nie aufgegeben, nach ihm Ausschau zu halten, nach einem Weg zu suchen, wie er ihm vergeben und ihn wieder als Sohn einsetzen konnte. Was wäre gewesen, wenn Absalom erlaubt worden wäre, einfach zu seinem Vater zu kommen, mit ihm zu reden, wenn die Kommunikation wieder stattgefunden hätte? Eine konstruktive Kommunikation, einfach Vergebung. David tat es nicht. Er war gegenüber seinem Sohn Absalom hart geworden. Und natürlich hatte er einen guten Grund dafür. Er dachte zweifellos, dass das, was er tat, gut für Absalom war, ihn zu bestrafen, bis er eben die volle Last der Verantwortung für den Mord und den Schmerz darüber empfand. Aber welche Argumente David auch benutzte, um seine Position rational zu erklären, untergründig war da diese Weigerung, diese Blockade, diese Weigerung zu vergeben, das Zurückhalten von Gnade, das Ablehnen von Barmherzigkeit. Das war nochmal so eine Sünde in Davids Leben, die Zurückweisung Absaloms. War die hartnäckige, bewusste Weigerung, seinem Sohn weiterzugeben, was Gott ihm selbst so reichlich gegeben hatte. So beschreibt es übrigens Peterson, das ist ein Zitat. Und er verhärtete sich mehr und mehr, Tag für Tag. Und irgendwann mal gab Absalom die Hoffnung auf. Auf ein Zusammenkommen, auf ein vertrautes Zusammenkommen mit seinem Vater, um die Dinge zu klären, um zu reden. Und er entschied sich, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Und darüber werden wir dann nächsten Sonntag mehr hören. Schwerer Stoff heute. Fassen wir zusammen. Was nehmen wir mit? Was sollen wir aus dieser recht komplexen Episode aus der Biografie Davids mitnehmen? Was können wir lernen? Das Wichtigste wäre sicherlich dieser eine Gedanke. Sünde hat Folgen, auch wenn sie bekannt und vergeben ist. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir lernen, die Sünde immer mehr zu hassen, dass wir das nicht leicht nehmen mit der Sünde und dass wir es nicht zulassen, dass sie uns so leicht verführt. Denn Sünde hat eine gewaltige Zerstörungskraft. Sie zerstört Menschen, sie zerstört Beziehungen, letztlich entehrt sie Gott und bringt den Tod. Und es wäre fatal, wenn wir ein billiges Gnadenverständnis hätten, so nach dem Motto, naja, ich liebe es ja zu sündigen, weil sündigen ist so schön. Und Gott, ja, er liebt es zu vergeben. Wir sind ein gutes Team. Wer so denkt, dem sagt Paulus in Galater 6, Vers 7, macht euch nichts vor. Gott lässt sich nicht spotten, was der Mensch sät, das wird er ernten. Zweitens lernen wir aus dieser Episode, wie wichtig es ist, unsere Familie nicht zu vernachlässigen. Ich habe es betont, ich erwähne es nochmal. Unsere Kinder in der Wahrheit des Evangeliums zu erziehen und zu belehren. Und das geschieht durch unser Vorbild im Alltagsleben, aber auch durch eine auf Gottes Wort gegründete Erziehung. Christuszentriert, bibelorientiert. Das passiert in der Familie. Eine christliche Schule und auch eine Gemeinde kann diese große Verantwortung der Eltern nur begleiten, letztlich. Und da möchte ich gerade die jungen Familien ermutigen, da viel Zeit und Gebet zu investieren in die Familie. Denn gerade christliche Familien und christliche Ehen stehen besonders unter dem Beschuss des Feindes. Families under attack hatten wir als erstes gesehen, dieses Bild. Und wenn du jetzt denkst, naja, ich finde mich da irgendwie eher in David wieder. Ich war auch eher so eine passive Person. Habe zu viel Zeit mit anderen Dingen verbracht und nicht mit meinen Kindern. Und mir geht es manchmal auch so, dass ich denke, oh, was haben wir da schon alles falsch gemacht oder versäumt? Oder vielleicht denkst du eher wie Absalom, der sich von seinem Vater abgelehnt fühlte und sich so sehr nach Annahme sehnte, vielleicht auch nach Versöhnung. Und du erkennst, wie auch zwischen dir und deinem Vater oder deinen Eltern keine konstruktive Kommunikation mehr stattgefunden hat. Da ist nur noch Schweigen und du fühlst dich wie im Exil. Oder es ist die Geschichte hier von Tamar. Und das wäre ganz schmerzhaft, die dich vielleicht an deine eigene Missbrauchserfahrung, von der niemand etwas weiß, erinnert hat. Wie immer der Geist Gottes dich durch dieses Wort berührt oder auch aufgewühlt hat, kann ich dich nur ermutigen, wende dich jetzt an Jesus. Komm zu ihm. Und lege deine Gefühle und deine Gedanken und deine Verletzungen und dein Versagen, deine Scham, deine Wut, deine Angst, deine Wunden und Narben, deine Scherben, bei ihm nieder. Übergib ihm dein ganzes Leben. Zerbrochen und verwundet, verdreht und verwirrt. Breite einfach alles vor ihm aus. Und bitte ihn, dir die Gnade und die Stärke zu verleihen, auch mit den Folgen der Sünde fertig zu werden. In seinen Augen bist du wertvoll, bist du schön. Trotz allem Versagen in seinem Leben blieb David durch die Art und Weise, wie er auch die Folgen seiner Sünde und auch diese Erziehung Gottes ertrug, der Mann nach dem Herzen Gottes. Wenn du sein Kind bist und die Vergebung in Jesus für dich angenommen hast, kannst du vor Gott aufrecht stehen. Zerbrochen und doch auch wunderschön.